Liebe Geschwister, das Wort, das mir heute Abend aufs Herz gelegt ist, ist sehr kurz. Es hat uns aber ungeheuer wichtige Dinge zu sagen. Es steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, von Vers 18 bis 21. Da heißt es: Bedenkt doch, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen, Silber oder Gold, von eurem alten, angeerbten Wandel losgekauft, sondern durch das teure Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Sein Kommen war ja schon vor Grundlegung der Welt vorgesehen. Aber erst jetzt offenbarte er sich euch zu gut in den letzten Zeiten. Durch ihn seid auch ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und mit Herrlichkeit geschmückt hat. Und darum dürft ihr Glauben und Hoffnung zu Gott hegen. Der Apostel Petrus greift hier einige eigenartige Dinge aus dem Leben heraus und stellt sie gegenüber. Und mit dieser Gegenüberstellung will er uns etwas ganz Wichtiges sagen. Zunächst einmal ist von Gold hier die Rede. Ihr alle könnt in der Tagespresse und durch den Rundfunk verfolgen, dass viele Leute in unserer Zeit sich Gold kaufen und sie dann in den Tresor einsperren, diese Goldbarren. Warum? Unser Geld verliert mehr und mehr an Wert. Und der Mensch möchte nicht gern Werte verlieren. Deshalb greift er zum Gold in der Hoffnung, dass er sich die Werte, die er vielleicht schwer erarbeitet hat im Laufe von vielen Jahren, dass sie ihm doch erhalten bleiben möchten. Aber ob man auf die Dauer die irdischen Werte wird festhalten können, ich glaube nicht. Die ältere Generation in unserer Mitte wird sich noch gut erinnern, wie schnell, gar plötzlich alles das, was man hat, aus den Händen verschwinden kann. Jesus hat uns ja da so ein treffendes Wort gesagt, das müsste jeder Gläubige auswendig kennen. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Wenn also ein Mensch mit einem Schaden in seiner Seele, in seiner Gefühlswelt, das ja etwas so Herrliches, etwas so Wunderbares ist, in die Ewigkeit geht, dann wird er nichts haben, wenn er gleich die ganze Welt besitzen würde, um diesen Schaden wieder gut zu machen. Er hätte nichts, um seine Seele vom ewigen Verderben loszukaufen und sie zu Gott zurückzubringen. Also viele Menschen greifen nach dem Gold, weil Gold ein beständiger, hoher Wert ist. Das andere, das der Apostel Petrus hier herausgreift und dem gegenüberstellt, das ist das eigenartige Wort Blut. Lasst mich doch da jetzt so etwa zwei kleine Begebenheiten aus meinem Leben herausgreifen, um das so richtig verständlich zu machen. Ich war jetzt etwa 3 Wochen unterwegs in der Schweiz, in Bayern, in Baden-Württemberg und wo das so überall hinkam. Und diesmal hatte ich meine Mutter mit dabei. Und da ist es öfter vorgekommen, wenn ich meine Mutter irgendwo vorgestellt habe und gesagt, darf ich vorstellen, das ist meine Mutter, da hat man mir gesagt, das hättest du nicht sagen brauchen. Das sieht man doch. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass ich mal meinen jüngsten Sohn schon mitgenommen habe auf so eine Versammlungs- oder Evangelisationstournee. Und wenn ich dann gesagt habe, das ist mein Jüngster, da haben die Leute auch gesagt, wie aus dem Gesicht geschnitten. Junge Leute haben sich sogar den Spaß erlaubt und haben gesagt, das ist ja der Mini-Heinrich. Was ich damit sagen möchte, das Blut ist doch etwas Eigenartiges im Leben. Es hat bestimmte Gesetze und keiner kann seine Art, sein Blut verleugnen. Jeder von uns ist geprägt von dem Blut, das er als Samen von seinem Vater überkommen hat. Selbstverständlich weiß ich, dass nicht nur das Blut den menschlichen Charakter prägt. Ich weiß auch von Umwelteinflüssen. Das ist mir auch klar, liebe Geschwister. Aber wollen wir doch daran einmal festhalten zunächst, dass das Blut gewisse Gesetze in sich birgt, die wir unbedingt beachten müssen. Aber nun wird hier das Blut Jesu herausgestellt als ein unbeflecktes und unschuldiges Blut. Das, was durch das Blut Jesu Christi geschehen ist, durch die Wirksamkeit Gottes, ist ein so großes Wunder vor meinen Augen, das kann ich euch gar nicht erklären. Ich bin wirklich nicht in der Lage, euch zu sagen und zu erklären, welch gewaltiges Wunder ich im Blute Jesu Christi sehe. Schon einmal die Person Jesu Christi, gezeugt durch den Heiligen Geist, durch die Mitwirkung der Lichtswelt der Engel, ist eine so gewaltige und herrliche Sache. Es tut einem geradezu weh, liebe Geschwister, wenn man dieses gewaltige Wunder, das Gott im Leibe Jesu getan hat, wenn man das so verlästert, wie das heute vielfach in der liberalen Welt geschieht. Der Leib Jesu Christi ist ein einzigartiges Wunder. Und dieses Blut, das vergossen wurde am Kreuz von Golgatha, das hat Gott vorausgeplant, ehe der Welt grundgelegt war. Ehe ein Mensch über diese Erde gegangen ist, hat Gott dieses Blut schon erplant. Warum? Weil das ganze Gold und das ganze Silber zusammen, das wir auf dieser Erde haben, nicht ausreichen würde, auch nur eine einzige Seele vom ewigen Verderben loszulösen. Gott musste einen Kaufpreis schaffen, etwas, das einen Wert besitzt, um das Blut der gesamten Menschheit zu erlösen und zu befreien. Ja, noch mehr, um diesen Charakter, den die Sünde, die ja in unserem Blut ist, die wir ja mit überkommen haben, ich las doch von dem angeerbten Wandel, um uns davon loszumachen und zu befreien. Ihr Lieben, das sind Gesetze, eherne gewaltige Gesetze. Und ich bin fest davon überzeugt, manch ein Mediziner, manch ein Psychologe, manch ein Wissenschaftler würde gut daran tun, wenn er sich mit dem Worte Gottes mehr beschäftigen würde. Und die ganze Grundlage des Lebens überhaupt auf dieser Erde mit der Bibel, mit dem Worte oder durch das Worte Gottes sehen würde. Aber lasst mich das alles noch etwas näher und noch etwas gründlicher erläutern, und zwar an mir selber. Heute Abend habe ich es mal auf mich abgesehen. Sonst habe ich es immer auf die Zuhörer abgesehen. Aber heute werde ich mich mal an der Krawatte packen. Heute ist mal der Heinrich Wegner dran. Dann braucht sich niemand getroffen fühlen. Oder doch? Na, das soll sich noch herausstellen. Ich komme aus einem gänzlich ungläubigen Elternhaus. Mein Vater war Trinker und ein Flucher. Wenn der Name Gottes fiel, da hat er schon geflucht. Und ich meinte damals mit so 14, 15, 16 Jahren, meine Männlichkeit dadurch beweisen müssen, dass ich das, was der Herr Papa tat, auch tun sollte und habe eben auch geflucht. Aber wir hatten eine gläubige Oma,
die betete 17, eigentlich waren es nur 15 Jahre, 15 Jahre zu Gott, treu und regelmäßig. Und je mehr sie gebetet hat, je schlimmer wurde das. Aber sie hat nicht locker gelassen, sie hat so lange gebetet, bis Gott eingegriffen hat. Ihr Lieben, Gott erhört das Gebet seiner Kinder. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Durch viel Not, durch Leiden, vor allem durch Hungersnot, sind wir dann zu Jesus Christus gekommen. Oder Gott griff in unser Leben durch Not. Ich selber war am Verhungern, man gab nicht mehr viel für mein Leben. Und dann hat Gott einen gläubigen Pfarrer benutzt, der hatte zum Abendmahl eingeladen. Er wünschte aber, um besseren Überblick zu bekommen, dass die, die am Abendmahl teilnehmen würden, sich anmelden sollten. Und dann taten wir das. Hätten wir aber das gewusst, ich weiß nicht, ob wir uns zum Abendmahl angemeldet hätten. Denn der hat die Leute alle besucht, die sich dann angemeldet haben. Und hat uns dann rundheraus erklärt, er wünsche nicht, dass wir Abendmahl nehmen würden, wie das so landesüblich ist. Denn die meisten Leute, die kämen zum Abendmahl in der Meinung, wenn sie beim Tisch des Herrn gewesen wären, dann hätten sie wieder Sündenvergebung und dann gehen sie vom Tisch des Herrn wieder weg und machen im alten Leben gerade so weiter. Und das sei nichts anderes als ein Schlag ins Angesicht Gottes. Und das möchte er nicht. Er möchte, dass man mit seiner Schuld vorher und das Kreuz von Golgatha kommen sollte. Und Schuld, das hatten wir, gerade genug. Und wir taten das so. Gottes Geist hat diesen Mann benutzt. Und wir fanden Jesus, zuerst meine Mutter und dann ich. Nun über diese Stunde, wo der Herr Jesus in mein Leben kam, wo ich Heilsgewissheit empfangen habe, Vergebung der Sünde, da wäre nur so viel zu sagen, was der Liederdichter zum Ausdruck bringt. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Und meine Probleme, die ich gehabt habe, weißt du so, meine Charakterschwächen, oh, die waren weg, kann ich dir sagen. Die waren weg für ein halbes Jahr. Aber das muss ich euch näher erklären, wie das war. Und was das überhaupt für Probleme waren. Da muss ich meine Ahnenreihe zunächst einmal hernehmen. Meinen Uropa, den kannte ich also persönlich noch gut. Ich bin als Kind sehr gerne bei ihm gewesen. Der hat mir immer wieder so nützliche Handgriffe beigebracht fürs Leben. Und so einen gesunden Humor hat er auch gehabt. Also mir war es nie langweilig bei meinem Uropa. Nur einen Fehler hat er gehabt. Er hat ab und zu einen roten Kopf bekommen. Und wenn er einen roten Kopf bekam, dann musste ich sofort von der Bildfläche verschwinden. Denn den nächstbesten Gegenstand, den er in die Hand bekam, den schleudert er nach mir. Ein feiner Kerl, aber unwahrscheinlich jähzornig. Mein Opa habe ich auch gekannt. Das war so ein gemütlich ruhiger Mensch. Den konnte nicht gleich etwas aus der Ruhe herausbringen. Der hieß zwar auch Heinrich, aber das war mein Opa war's. Und ich war sehr gerne bei ihm. Aber einen Fehler hat er gehabt. Wenn er einen roten Kopf bekam, dann musste ich von der Bildfläche verschwinden. Denn dann hat er mich gepackt und übers Knie gelegt. Und dann hat es gestaubt. Meinen Vater kannte ich ja auch gut, was soll ich euch sagen? Ein idealer Vater war das. Wenn ich ein Problem hatte, ich brauchte nur zu ihm kommen, ich hatte immer Gehör bei ihm. Wenn ich irgendwas brauchte, ich glaube, der hätte sein Letztes für mich hergegeben. Ich glaube, der Mann hätte sein Leben für mich hergegeben. Nur einen Fehler hat er gehabt. Er bekam ab und zu, aber öfter wie der Opa, einen roten Kopf. Und dann wusste ich schon, was dann geschah. Der hatte einen Hosenriemen mit einer Metallschnalle. Und die war so schnell auf, das ging so schnell, den zog er aus der Hose heraus und das zischte nur so. Und dann sauste er schon, meistens mit der Schnalle. Und er frug nicht, wo er ihn traf. Das war also mein Vater. Die nächste Generation wollen wir geflissentlich übergehen. Dann wären also meine Kinder dran. Ja, was soll ich euch von meinen Kindern sagen? Alles mustergültige, feine Predigerskinder. Nur ab und zu haben sie einen roten Kopf bekommen. Und das schon mit anderthalb Jahren. Da ließen die sich auf den Boden fallen und strampelten. Ich will, ich will, ich will. Und wenn es nicht so ging, wie sie wollten, dann war der Zorn einfach da. Nur eben ich habe eine rühmliche Ausnahme gemacht. Glaubt ihr das nicht? Ich auch nicht. Ich habe nämlich wunderbar als Glied in diese Kette hineingepasst. Also das war mein Problem. Und wo ich zu Jesus gekommen war, dann war der alte böse Zorn, der war weg, ganz weg für ein halbes Jahr. Und dann war er plötzlich wieder zu sehen. Nicht gleich so stark, aber so ganz leicht und klein kam er dann wieder. Und dann immer heftiger und immer ärger. Und ich war doch jetzt gläubig an den Herrn Jesus. Und da merkte ich, das passt doch nicht zusammen. Ich kann doch nicht sagen, ich bin ein Gotteskind, ich bin gläubig, ich glaube an den Herrn Jesus. Und dann bekomme ich meinen Koller. Ja, was denken denn meine Arbeitskollegen von mir? Also das geht doch wirklich nicht. Das ziemt sich für einen Christen nicht. Da stimmt doch irgendwo etwas nicht. Ich hatte gläubige Freunde, dann haben wir in der Bibel gesucht, wo da der Fehler liegen könnte. Na, dann stießen wir auf Römer 6. Und da steht etwas vom alten natürlichen Wesen geschrieben. Wer hat das schon rausbekommen aus Römer 6, was da vom alten Leben, vom alten Menschen geschrieben steht? Was geschieht da mit dem? Ja, das sollte man nicht in der Bibel blättern, das sollte man auswendig wissen, was in Römer 6 steht.
Soll er gestorben, begraben sein.
Ja, ja, das alte Wesen soll begraben, nicht bespritzt. Nicht besprenkelt. Sondern richtig begraben. Taufe heißt untertauchen. Bitte seid mir da nicht böse, aber ich liebe es, die Wahrheit zu sagen. Ich lehre da nicht zugunsten irgendeiner Konfession, sondern nur zugunsten des Wortes Gottes. Wisset ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesum Christum getauft sind, nicht auf irgendeine Kirche, sondern auf Jesum, die sind in seinen Tod hineingetaucht oder mit hineingenommen, mit Jesus Christus begraben. Aha, haben wir junge Leute dann gesagt. Der alte Zorn, der alte Mensch muss mit Jesus begraben sein. Nix wie weg mit ihm ins Grab Jesu.
Und wir ließen uns taufen auf den Namen Jesu Christi. Und stellt euch vor, der alte Mensch war weg. Für ein halbes Jahr.
Dann war er eben wieder da. Ja, Luther hat nämlich gesagt von diesem alten Menschen, der hat ja derbe Ausdrücke gehabt. Pass auf, das Luder kann schwimmen. Er hat vom Luder gesprochen, als er vom alten Leben sprach. Da meint man, das ist unten drin, das ist begraben, das ist weg und dann plötzlich ist's da. Das kam bei mir nie, du, wenn die Leute immer das taten, was ich wollte. Aber wenn sie eben das nicht taten, was ich wollte, dann schwamm das Luder wieder oben. Ich weiß, ich bin etwas derb heute Abend, aber ich denke, ihr versteht genau, was ich heute Abend sagen möchte. Schwimmt bei dir das Luder auch ab und zu oben? Ja, seht, Geschwister, aber da war noch etwas, nicht nur der Zorn, nicht, dass ihr denkt, ich hätte nur Zorn gehabt. Ich will mal ganz radikal gegen mich sein heute Abend. Da war noch etwas, schlicht und einfach gesagt, Augenlust. Ich habe das fertiggebracht nach meiner Bekehrung, nach meiner Taufe. Bei uns im Nahtriebwagen zu Kinden einzusteigen und da durchzulaufen und mich dorthin zu setzen, wo das schönste Mädchen war. Ich habe nichts Böses getan. Nur meine Augen und meine Gedanken, die waren beschmutzt. Weißt du, diese Gesinnung, die Gedankenwelt da drin, die habe ich schwer beschmutzt. Und der liebe Gott hat mir eine Zeit lang zugesehen und dann hat er mir ordentlich auf die Finger geklopft. Lasst mich auch das erzählen, wie er das gemacht hat. Ich war mal wieder auf der Rückfahrt, damals war ich ja noch berufstätig und drei Stationen vor der Endstation war ich mal wieder durch einen Nahtriebwagen gelaufen und habe wieder so eine Bildhübsche gefunden und saß mich neben sie. Es ist nichts Böses vorgekommen. Aber die Gedanken, die waren nicht sauber. Die Blicke, die waren einfach nicht rein. Und dann in der drittvorletzten Station, also in der drei Stationen vor Endstation, steht sie auf, es war in der kalten Jahreszeit, greift nach ihrem Mantel, da kommt mir doch der dumme Gedanke, du könntest mal Kavalier spielen. Dann trete ich zu ihr hin, sage, bitte Fräulein, gestatten Sie, darf ich Ihnen behilflich sein? Ach, sehr gerne, himmelt sie mich über ihre Schulter an. Und dann halte ich ihr den Mantel und will ihr reinhelfen. Jetzt weiß ich nicht, war es das ungleichmäßige Bremsen des Zuges oder mein schlechtes Gewissen? Ich glaube wohl, beides muss es gewesen sein. Auf alle Fälle, wenn ich den Ärmel hochhielt, wollte sie unten rein. Habe ich ihn runtergehalten, wollte sie oben rein. Habe ich ihn links gehalten, wollte sie rechts rein. Habe ich ihn rechts gehalten, dann wollte sie links rein. Und das ging so hoch, runter, rauf, links, rechts, runter und immer schneller. Die schaut mich schon komisch an und die Leute, die merken da schon, dass da irgendwas Lustiges im Gange ist. Mir war die Sache auch schon peinlich und wenn man aufgeregt ist, dann klappt es sowieso nicht. Mittlerweile hält der Zug und dann schnappt sie ihren Mantel und reißt ihn an sich und faucht mich an. Wenn sie zu dumm sind zu helfen, dann lassen sie es doch bleiben. Ich habe ausgesehen wie eine reife Tomate. Am liebsten wäre ich eine Maus gewesen und gleich in der Nähe ein Loch, um zu verschwinden. So peinlich war mir die Sache. Aber weißt du, das, was wir so verstecken in uns, das holt Gott einfach raus. Gott zeigt uns, wer wir wirklich sind. Da wird nicht, da kann man nicht mogeln. Gott kann man wirklich nichts vormachen, ihr Lieben. Der offenbart das, was drin ist. Das kommt in den Lebenssituationen, kommt es einfach heraus. Also das waren die Probleme. Ich möchte versuchen, die Sünde in ihrer Grausamkeit, in ihrer Schrecklichkeit zu schildern. Die Sünde in drei Variationen. Bei dem einen sind wir schon. Die Sünde in der Erbvariante, die Sünde, die infolge von erblichen Veranlagungen in unserem Charakter drin liegt und uns immer wieder zu Gedanken, Reden und Taten zwingt. Das Blut in uns macht sich bemerkbar. Ach, wie wichtig ist das? Wir haben dann festgestellt, da fehlt doch noch etwas, da fehlt noch etwas. Wir beteten als junge Leute. Wir haben im Freien gebetet, im Wald. Und da fiel uns auf, Römer 8. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. So wichtig geworden. Denn das Gesetz des Geistes hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. In uns ist das Gesetz der Sünde durch den Sündenfall in uns hineingekommen. Es gibt heute Gelehrte, die streiten darüber, ob es einen Sündenfall gegeben hat. Ich habe den Sündenfall in meinem eigenen Leben entdeckt, da habe ich ihn gesehen. Diesen Zwang, der in mir drin ist, das Böse zu tun, den habe ich in mir gesehen. Glaub mir's, ohne tiefe Sündenerkenntnis kein tiefes Gnadenerleben. Hast du eine oberflächliche Sündenerkenntnis, hast du ein oberflächliches Gnadenerlebnis. Hast du eine tiefe Sündenerkenntnis, hast du ein gründliches Gnadenerkenntnis und Erlebnis. Und dementsprechend wirst du das Blut Jesu Christi würdigen und schätzen, das geflossen ist am Kreuz von Golgatha. Dann tut dir es weh in deinem Herzen, wenn Menschen leichtfertig und oberflächlich über diese Dinge reden. Das Heiligste, das Heilige, das Gottgeweihte Blut Jesu Christi, das einzige Mittel, das beste Mittel, das wertvollste, das Gott besaß im ganzen Universum, das gab er, um dich loszukaufen von den schrecklichen Folgen und von der schrecklichen Macht der Sünde. Also das Gesetz des Geistes hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde, um von diesem Gesetz der Sünde entbunden zu sein, um diesem Gesetz der Sünde nicht mehr unterstellt zu sein, muss ich ein anderer Staatsbürger werden, muss ich ein anderes Gesetz, einen anderen Gesetzgeber in mein Leben bekommen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der Heilige Geist. Kennst du ihn? Dieser Heilige Geist. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin frei. Ich bin frei. Christus schenkte mir das Leben. Ich bin frei. Ich bin frei. Und der zweite Vers. Als ich lernte, ihm vertrauen, wurde ich frei. Wurde ich frei. Als der Heilige Geist mich füllte, blieb ich frei. Da blieb ich frei. Und da merkte ich, Bekehrung ist notwendig, aber das löst nicht das Problem der erblichen Veranlagungen. Oder wie das Textwort sagt, den angeerbten Wandel. Wir haben etwas übernommen durch Fleisch und Blut von unseren Voreltern. Und auch das, was wir Umweltbeeinflussung nennen, ist im Grunde ja gar nichts anderes, als wozu die anderen gedrängt werden. Es ist der gleiche, die gleiche Macht steht dahinter. Es ist die Sünde. Also eine ganz gewaltige, schreckliche Sache. Schreckliche Folgen der Sünde. Lasst mich zu der zweiten Variante übergehen. Die erste, vergesst es nicht, war die Sünde infolge der erblichen Veranlagungen. Die zweite nenne ich einfach Sünde, die geschieht infolge von dämonischer Beeinflussung. Ich weiß, das hören die Leute heute nicht gern. Ich bleibe aber dabei. Es gibt Sünden, die entstehen durch die Macht der Finsternis. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut allein zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, in unserem Luftbereich. Jawohl, da sind sie hin verbannt. Da sind sie. Was in der Erdatmosphäre an Mächte der Bosheit und Finsternis ist, kann kein Menschenmund beschreiben, es sei denn, er hat Salbung vom Heiligen Geist. Und dann durchblickt er und durchschaut das. Die ganzen Kämpfe, die ganzen Spannungen weltweit, die Tierreiche, wie die Bibel das nennt, das ganze Morden, der Hass ist nichts anderes. Das sind Fürsten und Gewalten im Luftbereich. Und auch der Gläubige bekommt das zu spüren. Gerade er bekommt es zu spüren, denn gegen die sind diese Mächte. Wenn einer die Erlösung empfangen hat, wenn einer die Reinigungskraft des Blutes Jesu erfahren hat, dann hat es der Teufel ganz besonders auf ihn abgesehen. Bist du ein Eigentum Jesu? Hast du Vergebung deiner Sünden? Hast du Heilsgewissheit?
dann versucht der Teufel dir das zu nehmen, was dir Gott geschenkt hat in Jesu Christi. Oh, die Kreuzigung Jesu, der Kaufpreis Gottes, ist ein gewaltiges Geheimnis. So wunderbar, als Jesus dort schrie und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als er rief, es ist vollbracht, da kam eine Finsternis bei 3 Stunden über das ganze Land. Oh, weißt du warum? Der Himmel hat sein Angesicht verhüllt. Da muss ein Beben durch den Himmel gegangen sein, da das Vaterherz des lebendigen Gottes gebebt um deinetwillen. So lieb hat dich Jesu, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Und was macht die Welt mit dieser Liebe Jesu? Sie wird mit Füßen getreten, es wird weiter gemordet. Unter den frommen Leuten wird weiter gezankt und weiter gestritten. Wo bleibt die Ehrfurcht vor dem heiligen Blut Jesu Christi? Man sollte aufhören zu schnaufen in der Gemeinde Jesu, wenn das heilige Blut Jesu genannt wird. Das Beste, das Herrlichste, das es überhaupt gibt. Der zweite Punkt also, Sünde, die entsteht durch die Beeinflussung von Finsternismächte. Ich will auch dies mit einem Beispiel illustrieren, damit mich jeder gut verstehen kann. Ich werde in einer Gemeinde eingeladen zu einer älteren Schwester, die ich schon viele Jahre kenne. Ein liebes Gotteskind. Als ich mit ihr alleine bin im Zimmer, sagt sie, du Bruder Wegner, ich bin in solch großer Not, bitte bete für mich. Da sage ich, ja, was hast du denn, Helene? Du weißt doch, ich lebe mit meiner Tochter zusammen. Beides waren Witfrauen. Jahrelang, Jahrzehnte sogar, haben wir uns gut verstanden. Wir haben miteinander die Bibel gelesen, miteinander gebetet. Und jetzt habe ich seit einem halben Jahr ein Zimmer, ganz neues Zimmer auf dem Speicher ausgebaut. Und seit dieser Zeit etwa klappt's mit meiner Tochter nicht. Wir kommen, ohne dass wir es wollen, ins Zanken und Streiten miteinander. Sind oft nur kleine Meinungsverschiedenheiten und dann streiten wir und dann bin ich so gekränkt und so verletzt. Ich muss dir aber offen gestehen, ich glaube, die Hauptschuld liegt an mir. Und dann gehe ich immer ganz verzweifelt hinauf auf mein Zimmer und möchte mich da einschließen und dann wird es nur noch umso schlimmer. Und dann noch etwas, Bruder Wegen, das ist ja schlimm, wenn man so lang gläubig ist und noch beleidigt ist und so zänkisch ist, so ungeduldig ist. Aber immer wenn ich dann auf mein Zimmer zukomme, in meinem Zimmer, dann höre ich, wie wenn eine Stimme sagen würde, es hat ja doch keinen Wert, es hat ja doch keinen Sinn. Dein Leben hat doch so keinen Sinn. Nimm einen Strick und erhäng dich an diesen Balken. Da war so ein kleiner Querbalken vor ihrem Eingang. Ist das Zufall, du? Ich glaube das nicht. Dass ich etwa 3 Wochen später in einem anderen Haus im selben Ort ebenfalls eine seelsorgerliche Aussprache habe. Und dann sagt mir dort ein älterer Mann, vor etwa 40 Jahren hat sich ein Nahverwandter von mir gehängt, hier in einem Haus. Und ich stelle fest und erfahre, dass es genau das Haus ist, wo diese beiden Witfrauen drin wohnen, auf dem Speicher dort, wo die ihr neu ausgebautes Zimmer hat. Zufall? Das sind komische Zufälle, du. Nein, nein, ich sag dir's, was es ist. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut allein zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Lasst mich die dritte Version oder die dritte Variante nennen. Das ist die persönliche Schuld, zu der wir persönlich einwilligen, mit unserem Willen. Gehen wir auf die Sünde ein. Wie hatte doch dort Gott zu dem Kain gesagt, siehe, die Sünde steht vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Die Sünde ist eine Macht, wo es Menschen gibt, da gibt es Sünden. Auch das möchte ich illustrieren. Ich hatte in einer Freikirche eine Woche lang Evangelisation. Am ersten Abend hatten wir ein gewaltiges Geisteswirken. Die Geschwister waren in Zank miteinander. Man stritt, man konnte sich nicht vergeben. Und ich wusste das nicht und sprach gerade über das Thema. Und da gab Gott eine Bußbewegung. Einer kam mit seinen Fehlern zum anderen. Und das war schön, dass jeder mit seinen Fehlern an die Öffentlichkeit ins Licht kam, nicht mit den Fehlern des anderen. Das haut nicht hin, wenn man mit den Fehlern der anderen ans Licht kommt. Mit seiner Schuld muss man kommen. Es gab eine Bußbewegung und danach gleich ein mächtiges Geisteswirken. Wunderbare Geistesgaben waren dadurch gebrochen. Am dritten Abend sprach ich über Glaubensheilung, dass Gott heute noch Kranke heilt. Ich habe das versucht, von der Bibel her zu erklären. Jesus Christus, gestern und heute, und derselbe auch in Ewigkeit. Und nach der Versammlung packt mich die liebe Else an der Krawatte und sagt, ist das wahr, was du gesagt hast, Bruder Wegner? Sage ich, ja, das glaube ich von ganzem Herzen. Ich habe ein Töchterlein daheim, die ist taubstumm und krüppelhaft. Komm doch morgen und bet mit ihr. Wir wollen Gott zutrauen, dass er das auch heute noch tut, was er in der Urgemeinde getan hat. Er sagt, ich darf ich Beter mitbringen? Ja, so viel du willst. Gut, dann habe ich gleich 10 Beter mitgebracht. Das ist ja immer gut, Lob und Dank. Wenn Leute da sind, die beten können, nicht Rosenkranz, aber von Herzen heraus, da muss das Gebet herauskommen. Und als ich das Mädel sah, war ich erschüttert. Die konnte nur so ganz merkwürdige Töne von sich geben. Das tat einem weh. Gehört hat sie auch kaum. Und wie sie so lief, das tat einem weh. Und wir legten ihr die Hände auf, beteten. Ganz einfach, wie Jesus das gesagt hat. Den Kranken werden sie die Hände auflegen, es wird besser werden miteinander. Betet füreinander, auf dass ihr gesund werdet. Es ging vielleicht so eine Stunde, wir hatten noch ein Wort gelesen. Was soll ich euch sagen, Geschwister? Gott hat das Mädel auf der Stelle angerührt. Hören konnte sie gleich, reden nicht, das musste sie erst lernen. Sie hat aber innerhalb von dieser Stunde oder anderthalb Stunde 2 oder 3 Sätze nachsagen können. Die Mutter war glücklich, das könnt ihr euch kaum vorstellen, dass ihr Kind reden konnte. Und am nächsten Abend sagt sie uns, stell dir vor, Bruder Wegner, die Nachbarsleute haben schon gemerkt, mein Mädel kann besser laufen. Die hat solch eine Freude, die redet schon eine ganze Reihe von Sätzen. Die Ältesten dort in der Freikirche, die waren so ergriffen von dem, was Gott in ihrer Mitte getan hat. Sie ließen nicht locker, du musst unbedingt wiederkommen. Damals war ich ja noch im Berufsleben. Ich versprach ihnen, nach einem knappen Jahr, wenn ich wieder Urlaub hätte, zu kommen. Und ich kam. Und am ersten Abend, ich war kaum im Saal drin, kommt die Else auf mich zu, ganz in Schwarz. Sag ich, hast du Trauer? Ja, stell dir vor. Nach einigen Monaten ist mein Töchterlein plötzlich gestorben. Sag ich, du, das kann ich nicht verstehen. Aber ich... Ja, das musst du mir näher erklären. Komm morgen wieder. Ich kam morgen wieder. Und dann weinte sie. Ich merkte, dass sie viel geweint hatte. Und sie sagt, Bruder Wegner, das, was ich dir jetzt bekenne, hätte ich damals schon sagen sollen. Gott hat mir gezeigt, dass er heilen kann. Er hat mir aber auch gezeigt, dass er ein heiliger Gott ist, der die Sünde ernst nimmt, heilig ernst nimmt, so ernst nimmt, dass er das Blut seines Sohnes dafür hat geopfert und hingegeben.
Und dann sagte sie, das Kind war nicht von ihrem Mann. Sie war von einem anderen Mann schwanger geworden. Und dann wollte sie die Schwangerschaft unterbrechen, um alles vor ihrem Mann zu verheimlichen. Sünde, in die man persönlich einwilligt. Sie ist einige Mal von mehreren Treppen heruntergehüpft, in der Hoffnung, einen Abgang zu haben. Und das klappte nicht. Eine Freundin hat sie zu einem Mann gewiesen, der diesbezüglich etwas konnte. Ich will das nicht so genau schildern hier, aber Stricknadeln haben eine Rolle gespielt, um das keimende Leben zu töten. So manch eine Frau hat ihr Gewissen belastet, mit oder ohne Wissen ihres Mannes. Zu der einen Sünde kommt dann noch eine. Das Mädel kam zur Welt, aber eben taubstumm und krüppelhaft. Die Else hat beides erlebt, dass Gott mächtig ist. Sie hat aber auch gesehen, dass die Sünde schreckliche Folgen hat. Ich könnte viele Beispiele aus der Bibel heranziehen. Ich will nur an Kain erwähnen. Wie hat Adam und Eva in der eigenen Familie die Folgen der Sünde sehen müssen? Wenn mich jemand von euch fragt, welche denn schlimmer sei, die Sünde in der Veranlagung oder die Sünde durch dämonische Verführung oder die Schuld, zu der wir persönlich bewusst einwilligen, dann sage ich euch, ich weiß es nicht. Bei Gott ist Sünde Sünde. Aber Gott lässt uns nicht in dieser Sünde. Wie habe ich doch gelesen? Bedenkt doch. Denkt doch einmal darüber nach. Nimmt dir doch Zeit. Dreh mal das Radio ab. Leg mal die Zeitung auf die Seite. Nimm einmal die Bibel. Denk mal über dein Leben nach. Dass Gott dich nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold erlöst hat, das hätte nicht ausgereicht, sondern mit dem heiligen, teuren Blut Jesu Christi. Lob und Danke, Liebe, dass ich weiß, meine Sünden sind vergeben. Das Blut Jesu reicht aus auch für dein Leben. So wie du bist, so darfst du kommen und wirst gnädig angenommen. Geh nicht mit einem belasteten Gewissen in die Ewigkeit. Auch keine fromme Farbe darüber schmieren, über das belastete Gewissen. Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, müder Pilger du. Nur ehrliches Bekennen in der Seelsorge und aufrichtiges Verlangen, los von der Macht der Sünde, kann das Blut Jesu veranlassen, dich rein zu waschen von etlichen Sünden. Ja, danke schön, von allen Sünden. Weißt du, wenn das Blut Jesu dich gereinigt hat, dann bist du so rein in den Augen Gottes, als hättest du nie gesündigt. Es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Ist sie abgewaschen, die Schuld, die Sünde in deinem Leben? Möchtest du los sein vom Banne der Sünde? Es ist Kraft, wunderbare Kraft. Möchtest du frei von der Leidenschaft sein? Es ist Kraft. Oh, diese Leidenschaften, ob sie schmutzige oder ob es menschliche Leidenschaften sind. Alle Leidenschaft ist Schuld und Sünde. Gott macht etwas Neues in deinem Leben. Schreckliche Folgen der Sünde. Die Sünde ist der Leute Verderben, aber Gott hat einen hohen Preis bezahlt. So lieb hat dich dein Gott. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Amen. Wir wollen stille werden zum Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Herr Jesus, ich danke dir, dass die Wahrheit nicht gebogen werden und verdreht werden kann.
Herr Jesus, wenn dein Name verkündigt wird, dann zittert der Teufel und die ganze Hölle. Herr Jesus, deine Liebe dringt so tief ins Herz hinein und zeigt den ganzen verlorenen Zustand des Menschen, zeigt aber auch, wie geholfen werden kann. Du hast versprochen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich bitte dich, treuer Herr, du wollest jetzt in diesen Augenblicken Menschen bewegen, zu dir zu kommen, nicht zu einer Konfession, sondern zu dir, damit du ihnen Frieden und Freude schenken kannst. Amen. Wir halten die Häupter geneigt und die Augen geschlossen. Ich empfinde so in meinem Inneren, es sollte Gelegenheit geben, sich für Jesus zu entscheiden. Das geht ganz einfach. Ich möchte fragen, ob jemand hier ist, der zum Heiland kommen will, so wie er ist. Du musst nicht erst an dir herumfliegen und versuchen, dich fromm und fehlerlos zu machen. Du darfst kommen, so wie du bist. Der Herr Jesus nimmt dich an, er respektiert dein Kommen. Wenn du in deinem Herzen das Empfinden hast, das Verlangen, ich will zu Jesus kommen, dann halte einen Augenblick deine rechte Hand hoch. Das ist keine Mitgliedserklärung. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dankeschön. Ist noch jemand da? Seid ruhig so frei. Das ist keine Mitgliedserklärung, es ist eine ganz persönliche Herzensentscheidung für dich, dem Herrn Jesus gegenüber. Wer möchte noch kommen? Wer will seine Hand einen Augenblick nur hochhalten? So wie du bist, so darfst du kommen. Der Herr Jesus, danke schön. Der Herr Jesus will deine Sünden abwaschen. Ich will jetzt beten für die, die ihre Hand hochgehalten haben. Ich frage aber noch einmal, ist jemand hier, der zu Jesus kommen will? Hebe, danke schön. Ich frage noch einmal zum Schluss, wer will noch zu Jesus kommen? Wir haben wunderbare Augenblicke. Ich empfinde in meinem Herzen, wie Gottes Geist wirkt. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du diese lieben Menschen mit Namen kennst. Sie haben durch das Erheben ihrer Hand bekundet, dass sie zu dir kommen wollen. Ich bitte dich, segne du sie. Wasche du sie jetzt rein mit deinem Blut von allen ihren Sünden. Herr Jesus, ich flehe dich an, schreibe ihre Namen ins Buch des Lebens und gib ihnen Friede und Freude ins Herz und ein großes Verlangen nach deinem Wort. Herr, ich kann nicht mehr als Hebamme sein, als Geburtshelfer. Ich habe mein Möglichstes getan, das andere wirst du tun. Ich danke dir, dass du die Lieben segnest. Wenn jemand da ist, der die Hand hätte heben sollen, aber zu feige war oder auf den Feind gehört hat, wirke du in der kommenden Nacht in besonderer Weise an seinem Herzen. Ich danke dir für die gute Atmosphäre. Segne auch die kommenden Abende. Herr, ich danke dir, dass ich so gerne hier sein darf, weil du da bist. Lob und Dank sei deinem wunderbaren Namen. Amen.
Amen. Ein Weib drang durch des Volkes Gedränge zu dem Menschensohn. Sie rührte an den Saum seines Kleides, die Krankheit war entflohen. Rühr an den Saum seines Kleides, so wird dein Leben neu. Denn seine Kraft noch Wunder schafft, du wirst noch heute frei. Er rief, sie kam mit Bangen und Beben vor ihrem Herrn, sie trat und fühlte dann erneuert ihr Leben, o lieb und Wundertat. Rühr an den Saum seines Kleides, so wird dein Leben neu. Denn seine Kraft noch Wunder schafft, du wirst noch heute frei. Sprach er, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube macht dich heil. Und Friede, Ruh und göttliche Freude war nun ihr Gut und Teil. Rühr an den Saum seines Kleides, so wird dein Leben neu, denn seine Kraft noch Wunder schafft, du wirst noch heute frei. Rühr an den Saum seines Kleides, so wird dein Leben neu, denn seine Kraft noch Wunderschaft, du wirst noch heute frei.